sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext besteht heute nur aus einem einzigen Vers, eben diesem Psalmwort, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Amen. Wir wollen beten. Herr, du schenkst uns dieses wunderbare und verheißende Wort heute an diesem Sonntag. Du gibst es einem jeden ganz persönlich in seine Situation hinein. Wir wollen dich bitten, dass du durch diese Predigt uns die Dimension und die Größe dieses Wortes neu eröffnen wollest. Und so wollen wir dich bitten um deinen Segen für diese Predigt. Segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Dieses Wort der Predigt heute Morgen hat drei Teile. Es besteht aus zwei Befehlen und einer wunderbaren Verheißung. Und deshalb hat diese Predigt auch drei Teile. Wir wollen uns zunächst den beiden Befehlen zuwenden und dann uns mit der Verheißung beschäftigen, die dieses Wort schenkt und gibt. Der erste Befehl lautet, befiehl dem Herrn deine Wege. Und damit wollen wir uns einfach beschäftigen, was das für ihr Leben bedeutet, wirklich den Lebensweg, die eigene Zukunft in die Hände des allmächtigen Gottes zu legen. Befiehl du dem Herrn deine Wege. Jetzt habe ich mir überlegt, wie mache ich das deutlich? Was heißt das? Was bedeutet das? Mir ist nichts Besseres eingefallen, als euch und ihnen davon zu erzählen, warum ich meinen Lebensweg dem allmächtigen Gott in Jesus Christus anbefehle. Auf dass ihr vielleicht das mitgehen könnt und sagt, jawohl, das kann ich auch so unterschreiben, da spreche ich auch das Amen zu. Genau aus diesen Gründen muss ich auch diesem Gott und Herrn meinen Lebensweg anbefehlen. Ich habe drei kurze Gründe, warum ich meinen Lebensweg Gott anbefehle. Das erste ist einfach, ich kenne den Weg, der vor mir liegt, nicht. Ich kenne meinen Lebensweg nicht. Wir Menschen meinen ja immer, wir wüssten, wie es in einer Woche, in einem Jahr ist. Und wir machen Pläne. Und jeder, der schon ein bisschen lebensälterer und lebensweiser ist, der weiß, wir können so viel planen, wie wir wollen. Wir haben nichts in der Hand. Wir können es nicht führen und leiten. Und weil ich den Weg nicht kenne, da ist es gut, meinen Lebensweg immer demjenigen anzubefehlen, der ihn kennt, der ihn in den Händen hält. Vor einiger Zeit war ich zum Jagen in Österreich in den Alpen. Da sind wir auf einen etwa 3000 Meter hohen Berg hochgestiegen. Ich war das erste Mal da. Ich kannte da gar nichts und da waren keine Wege. Wir mussten so querfeldein hochsteigen. Ich hatte einen Jagdführer dabei. Den Jagdaufseher dieses Reviers, der kannte sich da aus. Und dem bin ich hinterhergelaufen, aber Schritt für Schritt, da habe ich nicht gefragt, ist das jetzt richtig, an dem Baum vorbeizugehen oder da runterzugehen. Ich bin hinter dem hergegangen, weil ich kannte mich ja nicht aus. Und der kannte sich aus. Und deshalb habe ich für diesen Tag, für diesen Jagdausflug, meinen Weg diesem Jagdführer anbefohlen. Und bin ich auf die Idee gekommen, eigene Wege zu gehen. So wie das bei diesem Jagdausflug richtig war, so ist das noch viel, 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 viel richtiger, wenn wir an unseren ganzen Lebensweg denken. Ich kenne meinen Lebensweg nicht. Ich wusste nicht um den Anfang. Ich weiß auch nicht, wann das Ende kommen wird. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich weiß auch nicht, was nächste Woche sein wird. Aber ich weiß einen, der darum weiß. Jesus Christus. Und deshalb befehle ich mich dem immer wieder an. Das ist das Erste. Ich kenne meinen Weg nicht, Jesus kennt ihn, deshalb befehle ich mich Jesus an. Das Zweite, wenn ich denn mal Planung in meinem Leben übernehme und sage, jetzt muss es aber da lang gehen, dann führen die immer wieder ins Verderben, immer wieder in die Sünde. Bei all dem Guten, was ich machen möchte, wenn ich selber so das Steuer in meinem Leben übernehme und nicht mehr danach frage, was der Herr will, bei allen guten Absichten, das geht immer und immer wieder schief. Da gebraucht dann der Widersacher, der Teufel, meine eigene Sündhaftigkeit, meinen Jähzorn, meine Aggressivität, meine Lieblosigkeit, all das, was nicht sein soll, und führt mich immer wieder ins Verderben. Wann immer ich das versucht habe, wirklich aus mir selber heraus die Wege zu gehen und nach dem mich zu halten, was ich möchte und was meine Triebe sind, das ist immer wieder in die Hose gegangen. Übrigens nicht nur bei mir, auch bei dem König David, der diesen Psalm 37 ja geschrieben hat. Das war auch so ein Leben. Da gab es ganz viel Licht und ganz viel Schatten. Licht war überall da, wo er den Weg gegangen ist, den Gott ihn geführt hat. Deshalb sagt er das auch am Ende seines Lebens in einem Psalm voll des Heiligen Geistes. Nur befehlt bloß euer Lebensweg Gott an, weil alles andere geht schief. Denn das in seinem Leben, das schreibt die Bibel auf, wir haben immer wieder gesehen. Wenn der David dann selber Dinge getan hat, ist das furchtbar schief gegangen. Also das ist der zweite Grund. Also wenn ich selber tatsächlich tue und nur alleine entscheide, wie es sein soll, dann geht es regelmäßig schief. Ich komme in Sünde und ins Verderben. Übrigens, David schreibt an anderer Stelle im Psalm 139, Gott erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Genau darum geht es in der Existenz vor Gott. Dass wir uns immer wieder ihm aussetzen und sagen, Herr, bitte guck genau hin, wo ich bin. Ist das dein Weg oder versuche ich ja wieder eigene Wege zu gehen? Und wehe, wehe, sagt David, wenn ich einen eigenen Weg gehe, dann bremst mich bloß aus, mach die Türen zu. Also wenn wir eigene Wege gehen, wenn ich meinen eigenen Weg gehe, geht es immer wieder schief. Und ein drittes und letztes, warum ich Gott immer wieder meinen Lebensweg anbefehle, weil ich nun überhaupt gar keinen Einfluss auf meinen Lebensweg habe. Also wer ein bisschen intensiver und tiefer über das eigene Leben nachdenkt, gerade auch älter gewordene Menschen, die wissen das. Die wissen, man hat in letzter Konsequenz gar keinen Einfluss. Man weiß ja gar nicht, was morgen ist und ob man morgen überhaupt noch ist. Ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen überhaupt noch lebe. Das sagt uns die Bibel übrigens, dass wir das immer wieder bedenken sollen. Im Jakobusbrief steht so eine ganz bedenkenswerte Stelle. Da heißt es, wir sollen nicht sagen, wir werden hingehen in diese Stadt und morgen dies oder das tun, sondern wir sollen immer bei allem sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir dies oder das tun. Seht ihr, ich habe überhaupt keinen Einfluss auf meinen Leben. Wir haben das eben gehört im Evangelium. Keiner von uns, ich nicht, ihr nicht, keiner kann seinem Leben auch nur eine Sporne zusetzen, so sehr er sich darum müht. Das kann niemand machen. Da haben wir keinen Einfluss. Unsere Zeit, die steht in Gottes Händen. Wir haben bei letzter Konsequenz keinen Einfluss drauf. Und weil das so ist, deshalb befehle ich mich immer wieder demjenigen an, der Einfluss auf meinen Lebensweg hat. Der den Anfang geschenkt hat, der das Ende besetzen wird, der mich behütet und bewahrt hat bis zum heutigen Tag und der mir, weil ich an Jesus Christus glaube, sogar am Ende dieses Lebens ewiges Leben schenkt. Deshalb befehle ich diesem Gott mein Leben an. Nun werden Sie vielleicht sagen, ja, das ist alles richtig, das ist ganz prima, aber was mich eigentlich viel mehr interessiert, warum man das tut, soweit bin ich längst im Glauben, wie macht man das denn konkret? Wie befehle ich denn meinen Lebensweg Gott an? Wie macht man das? Da müsste der Pastor Latzen doch auch mal ein paar Worte drüber verlieren und das will ich jetzt genau an dieser Stelle tun. Ich möchte euch vier kurze Ratschläge geben, wie man das praktisch machen kann, seinen Lebensweg Gott anzubefehlen, wie du das machen kannst. Das erste ist, genau das zu tun, was Gott uns in seiner Gebrauchsanweisung gesagt hat, uns an die Bibel zu halten, nach dem zu fragen und zu schauen, was sagt denn die Bibel. Damit sind 95% aller Wegentscheidungen schon geklärt. Es gibt ja immer wieder Situationen im Leben, wo man entscheiden muss, gehe ich den Weg A oder gehe ich den Weg B. Wenn man die Bibel liest und anwendet auf sein Leben, da ist ganz vieles von vornherein geklärt. Vor einiger Zeit mit einem Bekannten zusammengesessen und ein Christ. Und der hatte eine andere Frau kennengelernt, die Ehe war in Gefahr. Und jetzt wollte er mit mir darüber diskutieren, was denn jetzt richtig ist, zu dieser neuen Frau zu gehen oder bei seiner ihm anvertrauten, vor Gott geschlossenen Ehefrau zu bleiben. Und dann hat er da alle möglichen Argumente aufgezählt, wie man dann so hinkommt, wenn man da so total vom Widersacher verwirrt wird. Und dann habe ich ihn gefragt, was steht denn in der Schrift? Ja, da steht natürlich drin, dass ich bei meiner Frau bleiben soll und bei meinen Kindern. Er hat gesagt, Punkt. Mehr brauchst du nicht mehr zur Lebenswegfindung. Alles andere, was darüber hinaus ist, das ist nur vom Übel, das ist nur vom Widersacher. So steht es geschrieben und so wollen wir es machen. Das ist das Erste, wirklich das zu machen, was in der Bibel drin steht. Also wenn ich nach Lebenswegfindung suche, ist es fast immer so, dass die Bibel alles sagt, was wichtig ist. Das ist der erste Punkt. An das Halten, was die Bibel ganz konkret sagt. Übrigens, da muss man nur mal lesen, Matthäus 5 bis 7, wo wir eben das Evangelium draus gehört haben, die Bergpredigt Jesu. Allein in diesen drei Kapiteln, da steht schon so viel für unsere Lebensführung drin. Das ist Wahnsinn, wie komprimiert der Herr da die Dinge ausdrückt, die für uns wichtig sind. Aber, und das ist der zweite Tipp, manchmal, aber das ist die Seltenheit, gibt es tatsächlich Dinge, wo wir nicht eindeutigen Hinweis in der Bibel finden. Und da möchte ich euch einen zweiten Tipp geben, was man dann machen kann. Wenn man jetzt keinen genauen Hinweis darauf kriegt, was man jetzt in diesem Moment machen kann, wenn das nicht ganz klar ist, dann tut das, geht den Weg, den Jesus gehen würde. Dann das zu tun, was Jesus tun würde. Die Jugendlichen heute, die tragen häufig so Armbänder mit so einem Motto drauf. Und in der christlichen Jugend ist das verbreitet, so ein Armband, da stehen so vier Buchstaben. WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und wenn ihr mal wirklich in eine Situation kommt, wo ihr nicht genau wisst, was die Bibel dazu sagt, weil ihr nicht so bibelkundig vielleicht seid oder weil tatsächlich die Bibel über diesen Punkt nichts direkt sagt, dann tut das, was er denkt, was Jesus in diesem Fall tun würde. Betet um Gottes Heiligen Geist und dann werdet ihr sehen, dass er euch das offenbaren wird. Und der Geist Gottes ist immer der Geist der Vergebung und der Liebe. Also dann tut das, was Jesus tun würde, geht den Weg, den Jesus gehen wird. Ein dritten Tipp zur Lebenswegfindung, wie Gott es tut. Wenn die ersten beiden Tipps noch nicht weitergeholfen haben, dann geht den Weg, der dem Reich Gottes nützlicher ist. Wir haben es eben im Evangelium gehört. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dann zufallen. Ich habe mal mit einem Kollegen, einem Pfarrer gesprochen und der hat mir erzählt, das war ein gläubiger Pfarrer, wie er mit jemandem geredet hat aus seiner Gemeinde, auch jeweils wiederum ein Gläubiger, der ihm erzählt hat, wie er seine Ehefrau gefunden hat. Das war ein junger Mann, der über viele Jahre glaubte, er findet keine Frau. Und hat er lange gebetet und gebetet und gebetet den Herrn und gebetet, dass er ihm eine Frau gibt. Und schließlich hat der Herr das Gebet erhört, aber auf einmal waren da zwei Frauen da, die er hat kennenlernen dürfen. Und jetzt wusste er nicht, welche soll ich denn nehmen. Und er war da wirklich sehr aufgerieben. Und dann hat er zu einem Schluss gefahren und gesagt, ich nehme die, wo ich denke, die ist besser fürs Reich Gottes und da kann ich mehr in der Gemeinde machen. Das war sein Kriterium. Nicht das größere Bankkonto oder das bessere Aussehen oder irgendwelche gesundheitlichen Prognosen. Nein, welche Frau ist besser fürs Reich Gottes? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und einen vierten und letzten Tipp, wie man das machen kann, den Lebensweg Gott anzubefehlen, wie das praktisch aussehen kann. Wenn man diese ersten drei Tipps gemacht hat und hat dann eine Entscheidung gefällt, das müssen wir Menschen immer wieder tun, vor Gott. Wir müssen die Bibel lesen, wir müssen schauen, was würde Jesus hier tun. Wir müssen immer gucken, was ist gut fürs Reich Gottes. Und wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat und sagt, Herr, ich gehe jetzt diesen Weg, dann ist es immer wieder hilfreich, hinzugehen, wie der König David im Psalm 139 und zu beten. Herr, prüfe du das nochmal alles. Du siehst, was ich jetzt im besten Wissen und Gewissen vor dir getan habe und folgende Entscheidung habe ich getroffen und die möchte ich gehen. Aber ich bin nur ein fehlender Mensch. Wenn du es anders haben möchtest und wenn das deiner Prüfung nicht standhält, dann mach mir, kleine Menschen, das deutlich. Und dann mach du die Türen zu, durch die ich nicht zu gehen habe. Verschließe du die Wege, die nicht richtig sind. Wenn ihr diese vier Punkte beherzigt, dann habt ihr das wirklich umgesetzt, dem Herrn den Weg wirklich anbefohlen. Und ich darf das von mir sagen. Ich habe mit diesem, dem Herrn den Weg anbefehlen, gute Erfahrung gemacht. Und ich wünsche euch auch diese gute Erfahrung. Ich wünsche euch, tut das einfach in der nächsten Zeit. Befehlt euch dem Herrn ganz neu an. Und damit kommen wir zum zweiten, hofft auf ihn. Hofft auf unseren allmächtigen Gott. Das ist der zweite Befehl. Wir haben ja zwei Befehle. Das erste ist, wo Gott sagt, befehle dem Herrn deine Wege. Das zweite, hoffe auf ihn. Alle, wie wir hier sind, wir haben Hoffnungen für die Zukunft. Einige Hoffnungen sind gestern Abend begraben worden, als ihr die Lottoscheine rausgeholt habt und habt die Zahlen verglichen, die da gezogen wurden. Das sind ja Leute, die hoffen jeden Samstag neu auf die großen Millionen und müssen immer wieder neu enttäuscht werden. Andere, die sind jetzt gekommen mit der Hoffnung, die fahren nächste Woche in Urlaub und hoffen, dass es dann auf Usedom oder im Bayerischen Wald gutes Wetter hat. Das sind so die kleinen Hoffnungen. Dann gibt es so die großen und wichtigeren Hoffnungen. Wenn jemand in die Ehe neu gestartet ist, dass er hofft, dass das klappt mit dieser Frau, mit diesem Mann. Oder dass man in einer Ehekrise ist und hofft, Mensch, hoffentlich schenkt der Herr ein Wunder, dass es besser wird mit meinem Mann. Oder dass man hofft auf einen Arbeitsplatz, dass sich Dinge verändern. Oder dass man hofft, dass es gesundheitlich besser wird. Wir alle haben irgendwelche Hoffnung. Für die Familie, für den Beruf. Wir alle haben größere, kleinere Hoffnung, haben Wünsche und hoffen eben, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Aber, liebe Brüder und Schwestern, alle Hoffnungen hier auf Erden, die gebunden sind an irdische Dinge, die zerplatzen irgendwann, früher oder später. Da kann es noch so gut in der Ehe laufen, da kann ich 60 Jahre den besten Ehepartner der Welt haben. Irgendwann muss einer gehen und dann platzen Hoffnungen und dann wird es schwierig. Und wehe dem, der sein Leben dann auf irdische Hoffnungen gegründet hat. Auf seinen Lottoschein, auf seine Gesundheit, auf seine Ehefrau, so schön und so wichtig das ist. Da trägt nichts. Es gibt nur eine Hoffnung, die trägt. Diese Hoffnung ist der Herr. Diese Hoffnung ist Jesus Christus. Er allein ist die tragfähige Hoffnung unseres Lebens. Paulus schreibt das in meinem Römerbrief, dass unser Gott und Herr, dass Jesus Christus der Gott der Hoffnung ist. Hofft auf nichts anderes. Ihr dürft bitten um eine gute Ehe, ihr dürft bitten um Gesundung, aber hofft nur nicht drauf, dass das euch die Lebenserfüllung gibt. Hofft allein auf Jesus Christus. Und wenn wir in Jesus Christus sind, wenn wir an ihn glauben und er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, dann wirkt er in uns auch die Hoffnung. Wenn wir seinem Wort vertrauen, dann schenkt er uns Hoffnung. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist ein tolles Leben, ein Leben in Hoffnung zu haben, eine Hoffnung, die nicht zerstört wird. In der Hoffnung sich befinden, ist ja das eine. Aber wenn dann irgendwann Hoffnung zerbricht, das ist schwer für Menschen. Und deshalb sagt Gott uns hier, hofft nicht auf Irdisches, sondern allein auf ihn. Dann werdet ihr nicht enttäuscht. Das deutsche Wort Hoffnung kommt von dem mittelniederdeutschen Wort hoppen. Hoppen. Gibt es diese englische Verbindung hope, hoppen? Und das heißt eigentlich wörtlich übersetzt vor Erwartung freudig springen. Vor Erwartung freudig springen. So ist Hoffnung. Und wenn ich Jesus Christus habe, dann darf ich ein Leben führen, in dem ich immer so ein bisschen erwartend freudig auf das zugehe, was kommt. Wenn ich Jesus Christus habe, dann darf ich immer eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung haben. Weil ich weiß, da kommt noch so Großartiges mit dem Herrn. Hier im Leben und vor allen Dingen eines Tages in der Ewigkeit. Wisst ihr, auf Jesus Christus zu hoffen, das ist etwa so wie früher bei mir, als ich so 8, 9 Jahre alt war und es der 24.12. war. Wenn ich da morgens aufgewacht bin als kleiner Junge und wusste, abends ist die Bescherung, da hatte ich diese innere Freude, diese Anspannung. Da konnte die Zeit gar nicht schnell genug vergehen. Ich hatte natürlich die Hoffnung, wird das Geschenk kommen, was ich auf den Wunschzettel geschrieben hatte? Und ich wusste irgendwie, natürlich, nach dem Abendessen, wir hatten im Wohnzimmer so eine Schiebetür, da geht die Schiebetür auf, da leuchtet der Weihnachtsbaum, links ist meine Schwester, in der Mitte mein Bruder und rechts sind meine Geschenke. Da habe ich mich immer wieder drauf gefreut, hatte ich Hoffnung und die Hoffnung ist nie enttäuscht worden von meinen Eltern. Und dieses Gefühl, was ich da als 8-Jähriger, 9-Jähriger hatte, Heiligabend, wisst ihr, das Gefühl habe ich manchmal, wenn der Herr ganz groß und ganz stark in mir ist. Wenn er mir seinen Heiligen Geist gibt. Wenn ich wirklich weiß, das, was Heiligabend war als kleiner Junge, das war schon schön. Aber das, was kommen wird am Ende meines Lebens, das ist so großartig, so wunderbar, das, was noch kein Auge je gesehen hat, kein Ohr je gehört hat. Da kann ich mich nur drauf freuen. Wenn der Herr mir dann Gnade schenkt und mir das nochmal im Heiligen Geist neu offenbart, das ist ein großartiges Gefühl, das zu wissen, diese Hoffnung zu haben. Und wenn man die dann hat, dann geht man ganz anders in und an das Leben heran. Hoffnung an Jesus Christus zu haben, das ist so wunderbar, das ist so klasse. Und andersrum, das nicht zu haben, ist ganz grausam. Das ist ganz grausam. Dante schreibt in seiner göttlichen Komödie, dass über der Höllenfahrt und über der Tür zur Hölle ein Spruch steht. Nämlich der, lass alle Hoffnung fahren. Keine Hoffnung mehr hat im Leben, das ist wirklich die Hölle. Und das ist es in letzter Konsequenz für all die Menschen, die nicht auf Jesus Christus hoffen, ihm vertrauen. Das ist die Hölle. Auch wenn manches im Leben über Jahre und Jahrzehnte gut geht. Spätestens bei den Trauerfällen, bei den Beerdigungen, da reißt dann der Widersacher seine Maske runter und dann lacht die Fratze des triumphierenden Todes. Ich habe das immer wieder erlebt. Wir haben hier in Martini ja nicht so viele Beerdigungen für den Pastor, aber in der alten Gemeinde, wo ich war, da hatte ich so jede Woche so 2, 3 Beerdigungen. Da konnte man genau den Unterschied feststellen. Sind das jetzt Menschen, die Abschied nehmen, die zu Jesus gehören? Oder sind das Menschen, die überhaupt gar keine Beziehung zu Jesus haben? Die zwar irgendwie in der Kirchengemeinde sind, aber nie zum lebendigen Gott und damit nie zur lebendigen Hoffnung geführt haben. Auch bei den wiedergeborenen Christen war das dann schwierig, wenn von einem lieben Menschen Abschied genommen werden musste. Aber da war immer noch eine Hoffnung, da war immer noch eine Freude, ein Stück weit zu wissen, jawohl, der ist ja gar nicht tot, der lebt weiter in der Ewigkeit. Und wir werden uns wiedersehen. Das ist kein Abschied für immer. Und das, was da in die Grube geht, in die Erde gelegt wird, das ist nur die biologische Hülle. Er lebt weiter bei Jesus. Das ist lebendige Hoffnung. Und dann kann man auch mit dem Tod fertig werden. Aber wehe dem, der das nicht hat. Und auf einmal steht er ganz alleine da. Nach 40, 50 oder 60 Jahren glücklicher Ehe. Und dann demaskiert der Widersacher so ein Leben. So gut das vermeintlich irdisch war, jetzt trägt nichts mehr im Tod. Wenn man sagt, das war das Letzte. Dann kann man dann jeden Tag 2-mal zum Friedhof gehen. Aber es hilft auch nichts, denn dann ist Tod tot. Und da ist keine Hoffnung mehr. Der Apostel Paulus schreibt das mal im 1. Thessalonicher Brief, im 4. Kapitel. Da schreibt er an die Gemeinde Thessalonich, an Brüder und Schwestern aus der Gemeinde, die traurig sind. Da schreibt er, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wer Jesus Christus nicht hat, der hat letztlich keine Hoffnung. Er mag in vielen ein besseres Leben führen, als wir hier als wiedergeborene Christen auf Erden. Aber in letzter Konsequenz ist es ein ganz armer Mensch. Aber wir, die wir Hoffnung haben in Jesus Christus, wir dürfen uns freuen. Paul Gerhardt, das war ja jemand, der hat viel in seinem Leben durchgemacht. Wir haben ja heute dieses wunderbare Lied gesungen oder singen es noch. 4 seiner 5 Kinder begraben müssen, hat seine eigene Ehefrau zu Grabe tragen müssen, ist von der Kirchenleitung verfolgt worden, musste sein Pfarramt aufgeben. Also er hat ganz, ganz viel Schweres durchmachen müssen, den 30-jährigen Krieg erlebt, ganz grausam. Aber der hatte eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Die Strophe 6, die wir eben gesungen haben, da heißt, hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, die dich da plagt, herausführen. Das ist eine Zuversicht, die nur jemand haben kann, wenn wirklich Gott ihm den Heiligen Geist gibt. Und das hatte er, trotz all des Elends. Und das ist das Wunderbare, dass man mit Jesus Christus in all dem Schweren immer noch ein gutes Leben führen kann hier auf Erden, weil man weiß, dass das, was einen erwartet, das Wunderbare ist, wo man wirklich freudig erwartend darauf warten kann. Und wenn ich das dann mache, diesen ersten Befehl ausführe, diesem Herrn und Gott mein Leben anbefehle, wenn ich zweitens auf ihn hoffe, also beide Befehle ausführe, dann darf ich wissen, und das ist das Dritte, dass Gott es gut machen wird. Das ist das Dritte und Letzte dieser Predigt, dass Gott dir neu sagen will, was es für dich heißt, dass du wissen darfst, wenn du die ersten beide Punkte mal erfüllst, dass Gott dann alles in deinem Leben zum Guten führt. Das ist theologisch so sicher, wie mathematisch es sicher und erwiesen ist, dass 2 und 2 4 ist. Genauso sicher ist das, wenn ihr Gott dem Herrn euren Lebensweg anbefehlt. Und wenn ihr wirklich auf ihn hofft, auf ihn allein und alles auf ihn setzt, dann kommt als Ergebnis bei raus, dass er letztlich alles gut machen wird. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen, vielleicht nicht in der nächsten Woche, aber in letzter Konsequenz. Und umgekehrt, wer das nicht tut, wer nicht auf den Herrn allein vertraut und all seine Hoffnung auf ihn setzt, für den wird die Gleichung nicht aufgehen. Der wird gar nichts gut werden, sondern der geht alles den Berg nur runter. Das hat uns der König David am Ende seines Lebens als Zeugnis vom Heiligen Geist übermittelt. Das sagt uns auch Paul Gerhardt in seinem Lied ganz deutlich, dass das wahr ist. Und ich kann es euch als Pastor dieser Gemeinde auch nur bezeugen. Das stimmt wirklich. Wenn ihr Gott euren Lebensweg anbefehlt, wenn ihr auf ihn hofft, dann macht er es gut in eurem Leben. Aber nur dann. Das, was die Nina Runge, das ist diese attraktive Moderatorin aus dem ZDF, immer in ihrer Sendung gesagt hat zum Ende, alles wird gut. Das ist glatt gelogen, auch wenn es so ein attraktives Gesicht ausspricht. Es wird nicht alles gut. Alles wird nur dann gut, wenn man auf Jesus Christus vertraut und ihm seinen Lebensweg anvertraut. Dann wird alles gut. Alles wird gut, wenn ich Jesus Christus meinen Lebensweg anbefehle und auf ihn hoffe. Dann stimmt der Satz. Aber als Halbsatz ist das nur eine halbe Wahrheit und damit eine ganze Katastrophe. Es wird nur für den alles gut und wohl, wer Jesus Christus glaubt und auf ihn hofft. Und das wünschen wir uns ja auch für unser Leben in allen Bereichen. Wir wollen ja immer wieder das Happy End, das gute Ende für unser Leben. Da ist nichts im Ehrenrühriges dran. Das ist vollkommen in Ordnung. Das wünschen wir für unser Leben unserer Kinder, das wünschen wir für unsere Ehe, das wünschen wir für unsere Gesundheit und das wünschen wir natürlich für unseren ganzen Lebensentwurf. Aber wir kriegen das eben nur in und mit Jesus Christus. Spätestens dann, um das noch einmal deutlich zu sagen, wenn der Tod kommt, dann wird deutlich, ob so eine Lebensgleichung aufgegangen ist oder nicht. Spätestens dann, weil bis dahin, da kann vieles kaschiert werden, da kann man vieles zusammenhalten, da kann man immer noch meinen, es klappt vielleicht und dann guckt man auf den Nachbarn und bei dem ist so viel besser und so viel besser und der kommt auch ohne Jesus zurecht. Das geht so lange gut, bis dahin, wenn der Tod kommt. Und dann ist alles zu Ende. Aber für denjenigen, der mit Jesus Christus geht, da ist der Tod nicht das Ende. Das ist der Eingang in eine neue, viel, viel bessere Welt. Liebe Brüder und Schwestern, wir alle dürfen das genießen, was der Herr uns hier schenkt. Das Essen, das Trinken, die Gesundheit, die lieben Menschen, mit denen wir leben, wir dürfen uns freuen an und in dieser Welt. Aber das ist nur vorläufig. Das ist nur ein Durchgang. Das Gute wie das Schlechte, das Schwere wie das Wunderbare. Auf uns wartet noch etwas, nämlich die Ewigkeit bei Gott. Und das ist die wunderbare Herrlichkeit. Da wird Gott alles gut machen für denjenigen, der sein Leben ihm anvertraut und der auf ihn hofft. Jetzt habe ich mir überlegt, wie male ich euch das aus? Wie kann ich das erzählen? Und ich habe mir gedacht, ich erzähle hier kein eigenes Beispiel von dem, was ich erlebt habe, sondern ich lasse die Schrift reden von dem, wie es werden wird, wie es sein wird für diejenigen, die Gott den Lebensweg anbefehlen und auf ihn vertrauen. Und ich möchte euch zum Schluss dieser Predigt ein Wort lesen aus der Offenbarung, dem Kapitel 21. Das ist die Rede von dem neuen Jerusalem und wie es dort sein wird im neuen Jerusalem. Was es heißt, dass Gott alles wohl, dass alles gut machen wird. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust, dann darfst du wissen, dass das die Perspektive deines Lebens ist, auf die du dich einfach freuen darfst. Und deshalb möchte ich dir, wenn du zu Jesus gehörst, dieses Ende deiner Existenz, was kein Ende ist, sondern eine Ewigkeit ist, noch einmal zu Gehör bringen. Da schreibt der Seher Johannes im 21. Kapitel. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die da sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. und der Tod wird nicht mehr sein. Und auch Leid und Geschrei und Schmerzen werden nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du ihm deinen Lebensweg anbefehlst und auf ihn hoffst, dann darfst du es wissen, dass du das, was du gerade gehört hast, erleben wirst und der Herr damit alles in deinem Leben wohl und gut machen wird. So möge der Herr diese Predigt an dir segnen, auf dass du immer wieder neu ihm deinen Lebensweg anbefiehlst und auf ihn hoffst, auf dass er es dann gut und wohl machen kann. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.